Wolfsblut. Tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Franziska Knabenreich. Ich bin Autorin, Moderatorin und Host dieser Sendung. Na, habt ihr erkannt, um welches Tier es heute geht? Richtig, es geht um Dinosaurier. Wir tauchen heute in die faszinierende Welt dieser Urtiere ein. Das Senckenberg-Museum in Frankfurt ist ein echtes Juwel, wenn es um die Erforschung dieser beeindruckenden Kreaturen geht. Mit einer Vielzahl von Fossilien und interaktiven Ausstellungen bietet das Museum nicht nur einen tiefen Einblick in die Vielfalt der Dinosaurierarten, sondern auch in ihre Lebensweise und die Bedingungen, unter denen sie lebten. Dinosaurier beherrschten unseren Planeten über 160 Millionen Jahre bis zu ihrem massiven Aussterben vor etwa 65 Millionen Jahren, als ein katastrophales Ereignis, vermutlich ein Meteoriteneinschlag, das Ende ihrer Ära einläutete. Doch trotz ihres Verschwindens üben sie bis heute eine enorme Faszination auf uns aus. Ihre Größe, Vielfalt und die Geheimnisse ihrer Existenz und ihres Aussterbens ziehen Menschen jeden Alters in ihren Bann. Begleitet uns, während wir die faszinierenden Kreaturen und ihre Geschichte näher erkunden. Philipp und Flavius studieren Geowissenschaften und haben beide bei der Edmond-Ausstellung im Senckenberg-Museum mitgewirkt. Und sie treffe ich heute im Senckenberg-Museum höchstpersönlich. Heute nehmen wir unseren Podcast mal nicht im Studio auf, sondern ich habe mich einfach nachts im Museum Like ins Senckenberg-Museum geschlichen. Naja, natürlich nicht geschlichen, sondern ich hatte eine Genehmigung. Und ich stehe jetzt hier mit Philipp und Flavius, zwei Geowissenschaftsstudenten vom Senckenberg-Museum. Und wir quatschen heute mal ein bisschen über die Senckenberg-Ausstellung zum Thema Dinosaurier und natürlich über Dinosaurier. Herzlich willkommen, Philipp und Flavius.
Hallo, vielen Dank, dass wir hier sind.
Wart ihr schon mal nachts hier im Senckenberg?
Einmal während der Ausstellung, um uns ein bisschen schon vorzuspicken. Wir beim Aufbauen waren, haben wir schon während der Schließungszeiten, haben wir uns auch mal im Dunkeln hier auf die Baustelle geschlichen.
Nee, aber sonst waren wir meistens vor den Öffnungszeiten hier, während des Aufbaus, um halt aufzubauen, weil irgendwann muss das ja auch geschehen. Genau. Und die Leute wollen ja auch irgendwann Feierabend haben.
Deswegen. Aber es ist toll, ne? Die Atmosphäre hier einfach im Dunkeln so rumzulaufen. Ich frage ja immer meine Gäste, was ihr Lieblingstier ist.
Naja, nach dem, was du uns ja als was uns da ausruhen sollten, haben wir uns ja für den Honigdachs entschieden, genau.
Der Honigdachs. Warum denn der Honigdachs? Also ich musste den erstmal googeln, bin ich ehrlich, hat man jetzt nicht so auf dem Schirm, das Tier. Was der Honigdachs genau macht, das erfahrt ihr jetzt.
Erstens, der Honigdachs ist so furchtlos, dass er giftige Schlangen frisst, sie einfach schüttelt und weiterpickt. Herzhaftes Lachen inklusive. Angst bleibt draußen. Zweitens, sein Körper ist wie eine rutschige Badeente. Lose Haut macht ihn schwer zu packen. Perfekt, wenn man mal kurz dem Tierarzt entkommen will. Drittens, Honigdachse lieben Honig und Bienenwaben so sehr, dass sie sich von Stichen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bienenstich? Für den Honigdachs ein Extra-Topping. Viertens, Allesfresser mit Vorliebe für Chaos. Aas, Eier, kleine Säuger, Insekten. Nichts ist sicher vor dem kulinarischen Mut des Honigdachs. Chuck Norris wollte einmal einem Honigdachs imponieren. Der Honigdachs schnappte sich Chucks Gürtel, band ihn sich als Stirnband um und lief grinsend davon. Chuck stand da, mit herunterhängender Hose und wusste nicht, ob er wütend oder bewundernd sein sollte.
So, warum der Honigdachs?
Ach, ich finde, das ist einfach so ein kleiner, feister, tu-nicht-gut, den man vor allem irgendwie nicht unterkriegen kann. Der hat so eine besondere Eigenart, dass er eine sehr dicke Haut hat, aber auch wie so diese Faltenhunde, zu viel Haut eigentlich für seinen eigenen Körper. Was ihm aber den Vorteil bringt, dass wenn er jetzt zum Beispiel, den gibt es häufig in Afrika, ist sein größter Verbreitungsraum, wenn er da von einem Löwen angefallen wird, der ihn ja normalerweise seinen Nacken beißt und sein Tier tötet, kann der sich einfach in seine eigene Haut umdrehen und dem Löwen auf die Schnauze hauen und sich so verteidigen. Also es ist schon so ein, der hat auch fast nichts Angst. Also der heißt Honigdachs, weil er eben an Bienenstöcke rangeht, sich 20.000 Mal stechen lässt, aber den trotzdem den Honig wegfuttert.
Ich habe letztens ein Video gesehen vom Honigdachs, wie er einem, war das ein Elefant, irgendeinem Riesentier richtig auf die
gegangen ist. Mhm. Also so richtig, der hat den richtig, ist den richtig angegangen und ja, so hat sich gar nicht erschrecken lassen.
Ja, ich meine, einfach so, wenn man in Afrika, also jetzt mit Nashörnern, Löwen, das waren es nicht Jaguare, sondern Leoparden und anderen Hyänen und auch Wildhunden lebt, da muss man natürlich einen gewissen Charakter haben, um sich als relativ kleines Tier von so 30, 40 Zentimetern durchsetzen zu können. Und ich meine, das sieht man ja schon bei bekanntermaßen Gänsen sehr gut. Wenn man einfach so unangenehm als wenn man einfach so unangenehm in seinem Charakter ist, wenn einen Leute nerven, dann will einem auch keiner nerven. Ja. Es gibt ja auch ganz viele Videos wie Gänse.
Ach, das ist das Geheimnis.
Ja, ja.
Ah, sollte ich vielleicht auch
das
mal
probieren. Das ist einfach die Attitüden.
Wenn jemand ungebildet
also
ist.
Also der Honigdachs ist so der Chuck Norris unter den Tieren.
Ja,
so ein bisschen. Ja. So. Aber wir reden ja heute nicht über den Honigdachs, sondern über tatsächlich eines meiner Lieblingstiere, nämlich Dinosaurier. Sind ja im Senckenberg-Museum und wir stehen jetzt, für alle, die uns zuhören, das ist der Dinosaurier-Saal?
Der
oder
Dinosaur, genau.
Lichtsaal heißt er.
Lichthof 1, ja, offiziell. Licht, stimmt. Aber der Dinosaal.
Der Dinosaal. Das heißt, also für alle die noch nie im Senckenberg-Museum war, kann man sich das so vorstellen, man kommt quasi rein und dann geht man einen kurzen Korridor lang und geht dann Treppen nach unten und sieht dann quasi schon Skelette oder Repliken von Dinosauriern.
Repliken, aber auch Zusammenstellungen aus mehreren Individuen von echten Skeletten. Also der Diplodocus, den wir haben, der schöne Langhals, der besteht aus mehreren Dinosauriern. Also es ist nicht ein einziges Individuum. Deswegen hat er auch so ein bisschen so einen etwas breitbeinigen Gang. Das sieht man daran, dass hinten eins der Knochen wurde von einem größeren Tier genommen, weshalb er so ein bisschen so einen Spreizstand hat, obwohl er eigentlich wahrscheinlich eher enger zusammenstehen würde.
Okay, und was habt ihr jetzt hier genau für Skelette oder Repliken stehen? Also einmal den T-Rex, ne? wie ich hier sehe.
Überall, wo ein T-Rex ist, muss natürlich ein Triceratops dabei sein. Ja. Davon haben wir einmal ein vollständiges Skelett. Und
das ist ein echtes Skelett?
Nee, also vollständiges Replika.
Ah, okay,
also,
ja.
Das sind halt, Skelette sind nie so vollständig, wie sie auch immer dargestellt werden. Deswegen hatten wir auch diese Zusammensetzung aus mehreren verschiedenen.
Ja. Aber wenn ich mir den jetzt Triceratops so angucke, ne? Ich habe mir den größer vorgestellt. Irgendwie.
Ja.
Also gut, da würde noch Haut dran kommen, aber es ist...
Ich meine, ich habe jetzt gerade kein Messband da. Aber wenn wir von knappen 9 Metern Länge ausgehen, ich glaube
5 Tonnen auf jeden Fall.
Ja, 5 Tonnen. Mhm. Und aber 9 Metern Länge, ich glaube, Philipp, was würdest du sagen? Ich glaube, da passt noch ein guter Meter oder so hinten dran, oder?
Kann ja auch immer sein, dass noch größere Exemplare gefunden werden. Das ist ja meistens so beim Fossilfund, dass man nicht immer direkt, okay, wir haben hier das Nonplusultra gefunden, sondern man nimmt sich ja aus verschiedenen Knochen, aus verschiedenen Skeletten, kann man immer so eine Norm festlegen, dann weiß man, okay, so in etwa groß war das, aber...
Aber kann man denn das Alter anhand der Knochen jetzt auch bestimmen? Oder sind das eher so Vermutungen?
Bedingt. Also man müsste die Knochen erstmal aufschneiden, wie man es bei heutigen Tieren macht zum Beispiel. Bei heutigen Tieren relativ einfach, weil die meisten Tiere habe ich im besten Fall einfach ganz viele und auch ganz viele verschiedene Knochen. Aber wenn ich ein Dino habe und eventuell die auch nur über einen Knochen, zum Beispiel über einen Oberschenkel bekannt sind, den möchte ich nicht unbedingt aufschneiden, ganz feine, dünne Scheibchen schneiden, um dann die Wachstumsringe zu zählen. Genau, und da kriegt man so ein ungefähres Alter. Es ist natürlich begrenzt, weil das Innere irgendwann wieder absorbiert wird, um dann mehr Knochen zu bilden. Aber man kriegt dann so ein ungefähres Mindestalter raus. Mhm. Also es geht... Es wird noch nicht unbedingt häufig gemacht, weil man will die schönen Knochen nicht.
Natürlich, ja.
Lass uns mal hier zu... Das fand ich ja eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir haben uns vor dem Podcast ja schon mal getroffen und auch hier im Senckenberg und uns unterhalten über Jurassic Park. Kommen wir später noch mal drauf. Aber das will ich schon mal ansprechen. Und zwar, was sehen wir denn hier?
Wir haben hier nämlich einmal 2 Repliken. Einmal von einem Deinonychus und einmal von dem Velociraptor, der vom Namen her natürlich aus Jurassic Park wohl bekannt ist.
Ja.
Jetzt ist aber dieses lustige kleine Verwechslungsspiel. Der Velociraptor ist eigentlich, wie wir ihn hier sehen, etwas größer als ein Truthahn.
Ja.
Kleiner Raubsaurier, der mit dieser Sichelklaue und vor allem wahrscheinlich auch als Gruppe bestimmt einem Menschen gefährlich wird. Aber im ersten Moment könnte man dem mit auch vielleicht einfach nur ein bisschen laut sein.
Also mein Dobermann ist größer.
Genau, also allein schon macht er jetzt nicht viel her. Hm. Weshalb sie sich dann beim Film von Jurassic Park gedacht haben, der Name Velociraptor, schneller, beschleunigter Räuber, hört sich natürlich cool an, aber passt von der vom Tier her nicht mehr so gut. Weshalb,
der muss größer.
Genau,
der
muss größer. Weshalb nimmt man jetzt zum Beispiel so einen Deinonychus, der schon mal ein ganz Stück größer ist und passt den dann auch vielleicht noch mal ein bisschen größer und breiter an für den Film und dann wurde sich halt für dieses Exemplar so ein bisschen entschieden, also für dieses Tier.
Ja, also das finde ich total spannend. Ne? Was meint ihr denn, wo die von Jurassic Park quasi ihre Infos her hatten?
Ne, die haben auch damals auch schon Paläontologen befragt und auch die damals haben schon bei so ein paar Punkten gesagt, ja, also der Wechsel speziell von Velociraptor, das kam von dem Autor des Buches selbst, der dann eben sich gesagt hat, der Name hört sich cool an, aber das Tier ist mir zu klein, weshalb nehme ich den größeren Verwandten. Und beim Dreh vom Film kamen auch schon Animateure auf die Idee, wir würden dem Raptor eine, wie bei so einer Schlange, so eine immer wieder die Zunge rausstreckt, so dieses Atmen so macht. Mhm. Aber da hat dann auch ein Paläontologe sich dagegen ausgesprochen und stattdessen, was auch nur so eine kleine Andeutung ist, wo man gar nicht drüber nachdenkt, in der Küchenzähne atmet er ja am Anfang erstmal so an die Scheibe dran. Und das ist ja auch schon warmer Atem an einem Glas, was ja warmblütig spricht. Und das ist schon so dieser kleine Hinweis, ah okay, der Dinosaurier war warmblütig. Nicht als wie früher die ganzen Annahmen waren, wo ja eben sehr kaltblütige, langsame Tiere waren, die Leute von davon ausgegangen sind.
Okay. Spannend, richtig spannend. Also für alle, die Möglichkeit haben, mal ins Senckenberg-Museum in Frankfurt zu kommen, wirklich super interessant. Also der Velociraptor in echt kleiner als mein Hund. Finde ich sehr, sehr spannend. Lasst uns mal über die Ausstellung vom Senckenberg jetzt sprechen. Edmond, die letzten Tage der Dinosaurier. Worum geht es denn in der Ausstellung?
Also ich meine, der Titel ist eigentlich Programm. Also es geht um Edmond, das ist der Name für unsere doch, würde ich mal behaupten, bekannte oder berühmte Edmontosaurus-Mumie bei uns im Trachodon-Keller. Auch warum der Name anders ist, ist ein bisschen zu kompliziert, um da jetzt drauf einzugehen. Yeah. Aber es ist ein alter Name für die Spezies. Und genau, es gab 2020 bereits eine Grabung dazu, wo dann knapp 14 Tonnen von 16 Tonnen Gesteinsmaterial mit der Hilfe von Freiwilligen von unserer Präparation auch verarbeitet wurde. Dann wurden dabei Fossilien entnommen und schon mal grob kategorisiert, also welche Knochen es sind, zu welchen Tieren sie gehören.
Das Erdgestein kam ja aus Wyoming, ne? Das war quasi wie so eine Leihgabe oder die haben gesagt, hier, wir schicken euch mal ein paar Tonnen Erde rüber, buddelt mal drin rum. Das war ein
Geschenk, meine ich.
Ja, das durfte mitgenommen werden.
Ach, das war ein Geschenk, okay. Und ich war nämlich damals, das wurde hier nämlich im Senckenberg-Museum gezeigt, da war so ein Zelt, ist da irgendwie aufgebaut worden, ne?
Ein kleines temporäres Haus.
Genau, richtig.
Genau, wunderbar korallrot.
Spannend zu sehen, also ganz früher wollte ich mal Archäologin werden und dann habe ich mich damit aber mehr befasst und dachte so, oh, also das Gebiet ist schon spannend, aber wenn du dann nur irgendwie so mit einem Pinsel da sitzt und in der Erde rumwühlst, auch ein bisschen, muss man mögen, ne? So.
Ja, das stimmt.
Aber in diesen, wie viele Tonnen waren das nochmal?
Knapp 16.
Also genau, 16 Blöcke jeweils, so eine Tonne, also gute 16 Tonnen.
Was wurde denn da alles so gefunden?
Also praktisch alles, was in dieser Umgebung gewohnt hat, gelebt hat. Es war halt so ein ehemaliges Flussbett, das über mehrere Jahrtausende halt immer wieder,
neu gebildet hat.
Genau, ist deine Sache eher. Und da haben wir natürlich einmal den namensgebenden oder Edmontosaurus gefunden, ein großer Entenschnabeldinosaurier, das ist wahrscheinlich vielen zumindest vom Sehen bekannt.
Der hat hier so einen lustigen Irokesen oben.
Ja, genau, der hatte Kopf, eventuell, ne? Also auf der Abbildung jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber er hatte
so einen kleinen Kamm oben, ne?
Genau, mein Name ist das auch, so einen Kamm hatte. Mhm. Aus so einem fleischigen Kamm, muss man sagen, also eher sowas in die Richtung wie von einem Hahn.
Ja, genau so. Mhm.
Genau, und genau, da wurden also, wie gesagt, Edmontosaurus gefunden. Wir haben auch verschiedene Knochen von Triceratops gefunden. Natürlich ein bisschen T-Rex, vor allem verschiedene Zähne. Zähne findet man von allem zuhauf, Sehnen auch. Und da haben wir auch verschiedene Knochenplatten, Zähne von verschiedenen Krokodilen gefunden, von Fischen. Wir haben ein verrottetes Stück Holz gefunden als Abdruck mit Pilzbewuchs. Also
Und kann man ungefähr die Zeit sagen, zu welcher Zeit wie alt das war, was ihr da rausgeholt habt?
Das war auch speziell, das ist die Lands Formation, so heißt dieses gesamte Gebiet. Mhm. Und das ist stratigraphisch im Grunde direkt kurz bevor der Asteroideneinschlag war. Also das ist das letzte Ökosystem, was in diesem Gebiet gelebt hat, deswegen die letzten Tage der Dinosaurier, bevor eben ein paar Millionen Jahre später der Asteroid dann eingeschlagen ist und das dann alles nichtig gemacht hat.
Mhm. Okay, also das war so der letzte Akt. quasi.
Genau. Das ist das große Finale praktisch.
Das große Finale. Was haben wir denn jetzt hier für Knochen? Sind das wieder echte Knochen?
Das sind echte Knochen, die geborgen wurden, ja.
Ah, aus dem Wyoming.
Aus dem Block.
Genau, die hier. Das ist, glaube ich, der größte, den wir hier so haben. Das ist der.
Das ist nicht der größte. Der größte, den wir haben.
Ach stimmt, der war auseinandergebrochen.
Also das ist ein Oberschenkel, ein Femur. Und der größte Knochen, den wir haben, ist, meine ich, auch ein Oberschenkel, aber der ist nochmal ein Stückchen länger. Ich glaube, der ist fast 1,50. Und der war halt so groß, weil Knochen sind, also Fossilien sind ja einfach nur Stein. Knochen, die durch Stein und andere Sachen, also Minerale ersetzt wurden. Und dementsprechend sind sie nicht unbedingt genauso robust wie frische Knochen. Ja. Und deswegen müssen sie mit Harz und anderen Sachen stabilisiert werden, Kleber. Ja. Und
aber dann, Wahnsinn, dass das also Millionen Jahre alte Knochen, vor denen ich hier stehe.
Genau, und der größte Knochen, den wir haben, der ist so groß und dadurch, weil er verfüllt ist, so schwer, der hätte mir gar nicht draufpacken können.
Ihr habt ja nicht mitgemacht bei der Ausstellung.
Nee, wir beide leider nicht.
Nee, also wir haben für diese Ausstellung viele dieser Knochen oder was eben noch nicht genau identifiziert worden war, haben wir nochmal identifiziert und kategorisiert so ein bisschen.
Aber das muss ja cool gewesen sein, wenn man hier so einen riesen Knochen
auslöscht,
oder?
Also,
neidisch, oder?
Auf jeden Fall.
Hätte ich gewusst, also ich war damals gerade frisch nach Frankfurt gezogen, hätte ich gewusst, dass das stattfindet, hätte ich mich definitiv auch beworben.
Cool, ja, also finde ich eine tolle Aktion auf jeden Fall. So, und der Edmontosaurus war ein Pflanzenfresser, ne?
Genau,
ja. Wovon hat er sich so ernährt?
Wahrscheinlich eine gute Mischung aus, dadurch, dass es so ein Sumpfgebiet, also man muss sich das wirklich so ein bisschen wie die Everglades in Florida so ein bisschen vorstellen. Wahrscheinlich sehr viele einfach Wasserpflanzen, Sumpfpflanzen, wird wahrscheinlich auch so in die Richtung an den Bäumen die Äste, da die Blätter und Samen gegessen haben, das hat er wahrscheinlich nicht alles einverleibt. Ja. So, der hatte da
Können wir nachher nochmal zukommen. Wir haben ja extra in unserer Ausstellung eine Sektion über Pflanzen. Und das sind auch so Pollen und so, die wir gefunden haben. Die kann man dann einigermaßen gut zuordnen zu den Pflanzen.
Ja.
Und da sieht man, was dann...
Okay, dann weiß man ungefähr, was
da... Genau, und da kann man einfach so grob abschätzen, was davon dann gefressen wurde.
Was da so unterwegs war. Wir wissen ja, vor mehr als 65 Millionen Jahren gab es einen Meteoroideneinschlag.
Kann man inzwischen direkt korrigieren. Wir wissen inzwischen, es sind 66. Also ein Jahr früher sogar. Und man ist inzwischen sogar... Ein Jahr, genau.
Also eine Million
Jahre noch früher als erwartet.
Und woher, also wo kommt das? Hat Wikipedia da irgendwie...
Da wurden einfach die neuere Forschungserkenntnisse haben das festgestellt. Man hat inzwischen zum Beispiel auch, weiß man, dass das genau in einem Frühling passiert ist, weil man eben verschiedene, also in der Nähe dieser Ausbruch, oder in denselben Schichten dieser Ausbruchsbereiche, Einschlagsbereiche, fand man bestimmte Samen von Pflanzen, wo man genau weiß, die müssten eigentlich von ihrem Zyklus her immer nur im Frühling aufkommen. Okay. Und was waren's? Und man hat sogar auch in Fischen, also man konnte das auch genau rekonstruieren, dass in bestimmten Fischen, die auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit in diesem Gebiet sind oder wo man erwartet, dass sie dort sind, hat man in deren Kiemen sozusagen geschmolzene Gesteinsstücke gefunden, die eben, während sie beim Einschlag durch die Atmosphäre und dann runter ins Wasser und dann von den Fischen noch beim Schwimmen eingeatmet
66
wurden.
66 Millionen Jahre. Mensch, da müssen ja jetzt alle Bücher geändert werden, ne?
Ja, eine Million Jahre plus minus ist Toleranz, ist okay.
Wie lange ging denn das Sterben der Dinosaurier, das Aussterben? Also das wird ja wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass der Meteoroid eingeschlagen ist und dann war am nächsten Tag alles vorbei.
Nee, das waren, ich versuche mich gerade zu erinnern, das waren auf mehrere tausend, zehntausend Jahre, die dann halt das Klima
verändert haben.
Äquivalent hat nuklearer Winter im Endeffekt. Das heißt, die Sonne es ist super heiß durch Meteoriteneinschlag, erzeugt er super viel Hitze. Aber dann, weil das ganze Staubmaterial im Himmel war, nachdem die ganzen schweren Sachen als Feuerbälle zurückgefallen waren, wurde es halt immer dunkler, es kam weniger Sonnenlicht rein. Und weil das halt sehr viel CO2 und auch so alles, was im Meer gelöst war, als Riffplattform mit in die Atmosphäre gepackt hat, das musste irgendwann wieder runter. Und das kam dann auch als saurer Regen runter. Das heißt, nicht nur die Kälte und die Dunkelheit hat Pflanzen angegriffen und Tiere, sondern auch, dadurch, dass einfach das Regenwasser und das Grundwasser und alles sehr stark versauert ist. Parallel zu heute.
Gibt es denn irgendwas, was ihr im Senckenberg-Museum gelernt habt oder während eures Studium gelernt habt über Dinosaurier, wo ihr gedacht habt, oh krass, krasse Info, wusste ich nicht oder finde ich spannend?
Also da gibt es ja immer wieder Sachen. Also ich meine, es werden immer wieder neue Dinosaurier gefunden. Auch, dass wir jetzt noch mehr Dinosaurierfarben kennen. Also die waren zum Teil ja größtenteils schon bekannt, bevor ich angefangen habe zu studieren. Aber es immer mehr bekannt werden, zum Beispiel, dass Dinosaurier auch immer wieder neue Größen erreichen. Zum Beispiel T-Rex ist bei uns, würde ich schätzen, grobe 12,5 Meter lang.
Ja.
Und es wurde, glaube ich, letztes Jahr ein Oberschenkelknochen gefunden, wenn man den dann hochskaliert, also volumetrisch und so berechnet, ist das ein noch größeres und vor allem noch schwereres Tier von irgendwie 10 oder mehr Tonnen Gewicht. Aha. Und das ist, finde ich, überraschend.
Also man findet immer wieder neue Dinosaurier.
Genau, das neueste Tier, der neueste Dinosaurier, der gerade Anfang dieses Jahres, also noch kein Monat alt, gefunden wurde, ist ein Verwandt, jetzt im gröberen Sinne von dem Montosaurus. Einer, aber der hatte am Rücken, wie der Spinosaurus, nur als so einen leichten Kamm. Also er hatte noch mal wie so ein Kamm und er hat auch einen ähnlichen Lebensraum gelebt.
Wo wurde der gefunden?
War es Afrika? Ich glaube Afrika.
Also ich weiß, dass ein ähnlich aussehender, auch Hadrosaurier, also verwandt mit Edmontosaurus, auch aus Afrika kommt, das Uranosaurus, es gibt dort Spinosaurus, also ich weiß ja jetzt nicht wirklich viel drüber. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Afrika klingt wahrscheinlich, hatten irgendwie viele solche Segel.
Ah, da stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man irgendwie eine Baustelle hat, ne? So, hast eine Baustelle, willst ein Haus bauen oder so und findest dann irgendwie einen Dinosaurierknochen.
Haben wir auch.
Dinosaurierknochen. Wird schwierig dann, ne?
Ja, genau, aber da haben wir auch noch, kurz bevor wir hier zum Radiointerview runtergekommen sind, haben wir da auch noch drüber gesprochen. Und zwar ein Dino, dessen Farben wir auch kennen, der wurde jetzt vor knapp 10 Jahren beschrieben, Borealopelta. Und der wurde auch auf einem, bei Minenabbau gefunden. Okay. Also Philipp kann die Geschichte euch besser erklären, dass er praktisch beim Abbau, dass sie eine vordere Hälfte rausgefallen ist aus so einem riesigen Schaufelbagger.
Genau, da war, also wenn sie Glück gehabt, hätte der es früher bemerkt, hätte man einen kompletten Dinosaurier. So haben sie nur den Kopf und den Vorderteil, weil er eben schön mit so einer Abbauschaufel den Hinterteil abgetragen hat, das umgekippt und beim Umkippen gemerkt hat, da war irgendwas Komisches drin, hat dann nochmal hingeguckt, okay, ich habe den Vorderteil. Und dann war aber der Laster mit dem Hinterteil schon längst irgendwo weg und jetzt ist das irgendwo verschachert, krass, verfeuert.
Dann lass uns noch mal hier, das ist ja so eine Nachbildung von
Psittacus, genau.
Also man hat quasi dieses Fossil gefunden und das wurde ja nachgebaut.
Mhm. Genau.
So hat man sich den quasi vorgestellt.
Genau.
Ja.
Süß.
Ja.
War das ein Pflanzenfresser?
Ja, der hat sich von Pflanzen ernährt. Da hatte der seinen großen Schnabel mit ein paar Zähnchen noch mit drin.
Und weiß man, was das hier an der Seite? Der hat ja so lustige, das sind ja keine Ohren. Das ist
man kann hier zumindest so ein bisschen an der Seite so leichte Ansätze von, nicht richtig Hörnern, aber wahrscheinlich wie so Backenstacheln so ein bisschen das erkennen.
Ich habe einen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Ja. Aber ja, ich meine, solche Backenstacheln allgemein, wenn mich nicht irre, sind allgemein, ich nenne es einfach emblematisch auch für die grobe Verwandtschaft, weil, wenn mich nicht irre,
also
Psittacosaurus.
Typisch für diese Verwandtschaft,
genau.
Ja.
Denn Psittacosaurus ist auch mit Triceratops verwandt. Wenn ich jetzt von bösen Geistern irgendwie besucht bin.
Doch.
Und das sieht man da ja auch. Triceratops hat ja auch an den Backen solche
richtig
hervor.
Richtig.
Das markanteste Merkmal ist natürlich der riesige Nackenschild, was diese Gruppe und die riesigen Hörner, was diese Gruppe sehr berühmt macht und auch zum ewigen Rivalen vom T-Rex, den Triceratops gemacht hat.
Aber warum ist das denn so? War das wirklich so oder hat Jurassic Park das so
erfunden? Also ich meine, wenn man sich jetzt so vorstellt, man lebt irgendwo im Wald und auf einmal kommt da, man hört Stampfen und auf einmal kommt um die Ecke so ein
Bus mit Zähnen?
Genau, ein großer Bus mit einem großen Maul. Dann möchte man ja eigentlich selber im besten Fall auch irgendwelche Methoden haben, um dem, wenn nicht direkt um ihn zu besiegen, wenn nicht um ihm direkt zu zeigen, hey hier, wenn du dich mit mir anlegst, dann ist das ein Kampf auf Leben und Tod mit mir. Weil ich glaube, wenn ein T-Rex von so einem Horn von Triceratops aufgespießt wurde, hatte der ja auch nicht mehr allzu lange zu leben oder wurde eben schwer verletzt. Das war eine sehr gute Verteidigungsmaßnahme, würde ich sagen.
Haben aber die ganzen Dinosaurier, die klassischen, die wir so kennen, so aus Filmen und Büchern und so, haben die denn alle zur gleichen Zeit gelebt?
Das ist immer so ein schönes, was unser Chef hier während der Ausstellung uns auch immer schon beigebracht hat, das ist immer so ein kleines Missverständnis, was dem, ich will nicht sagen, dem Museen zwingend geschuldet ist, aber ich sag mal der Art der Präsentation. Weil Triceratops und Tyrannosaurus haben zusammengelebt und den Velociraptor auch zumindest im selben ähnlichen Zeitraum, aber auf der ganz anderen Seite von der Welt. Also der war in China, während die hier beide in Nordamerika waren. Mhm. Der Nonychus hat, glaube ich, noch mal ein bisschen vor allen anderen gelebt. Mhm. Der Plateosaurus, den wir haben, der ist uralt, der ist im Grunde eine Vorform von dem Diplodocus hier. Also irgendwann ist aus so einem
Evolution entstanden.
Ah, okay, und das ist halt, man will eben im Museum logischerweise seine größten, schönsten Stücke immer den Leuten direkt so präsentieren, dann wirft man die zusammen. Und das perfekte Beispiel ist, den Diplodocus, den Stegosaurus, den wir hinten haben, eben mit dem schönen Stacheln am Schwanz und den Platten auf dem Rücken. Der war schon so lange ausgestorben. Also der T-Rex ist näher an uns dran von den Jahrmillionen im Abstand her als er zu dem Stegosaurus. So viel Zeit liegt zwischen denen. Und
ist der nicht auch bei Jurassic Park drin?
Genau.
Ja, also haben die uns angelogen?
Nein. Die haben ja bei Jurassic Park aus allen Schichten das wiederbelebt und dann ist zusammengeschmissen, genau.
Bei Wolfsblut engagieren wir uns ja jedes Mal auch für den Artenschutz. Und Philipp und Flavius vom Senckenberg Museum haben sich natürlich auch ein Artenschutzprojekt rausgesucht, das Wolfsblut mit 150 Euro unterstützt. Und zwar die Vulture Conservation Foundation. Und was die genau macht, das stellen wir euch jetzt einmal genauer vor.
Die meisten Menschen verbinden Geier eher mit Gefahr oder Tod. Dabei sind sie unglaublich wichtig für unsere Natur. Die Vulture Conservation Foundation setzt sich europaweit für den Schutz und die Rückkehr von 4 bedrohten Geierarten ein. Darunter Bartgeier, Gänsegeier und Schmutzgeier. Ziel ist es, die Tiere wieder dauerhaft in ihren natürlichen Lebensräumen anzusiedeln und ihre Bestände zu sichern. Dafür werden Geier gezüchtet, ausgewildert, mit GPS überwacht und vor Gefahren wie Vergiftungen oder Stromleitungen geschützt. Denn Geier übernehmen eine wichtige Aufgabe im Ökosystem. Sie beseitigen Tierkadaver und helfen so dabei, Krankheiten einzudämmen und die Natur gesund zu halten. Mehr Infos zum Projekt gibt's unter 4vultures.org.
Dann sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder am Ende. Heute mit einem ganz spannenden Talk über Dinos, Knochen und Co. Danke ans Senckenberg Museum in Frankfurt, dass ich mich hier nachts oder spätabends im Museum umgucken durfte. Und danke auch an meine beiden angehenden Geowissenschaftler Philipp und Flavius vom Senckenberg Museum. Das war's für dieses Mal. Aber hört gern wieder rein, wenn es heißt Wolfsblut tierisch echte Geschichten.
Wolfsblut, tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.